Es gibt auf der Welt zwei Dinge, die den Charakter verlässlich verderben: Reichtum und Armut. Aloysia blieb von beidem verschont. Sie hatte eine unbeschwerte, eine geradezu schmerzfreie Kindheit. Nirgendwo an Leib und Seele leuchten schlecht verheilte Narben ehemals offener Wünsche und Wunden. Sie begehrte wenig und das bekam sie. Ihr eigenes Blut sah sie zum ersten Mal mit 13 und nicht einmal das tat weh. Mit verständnisloser Neugier verfolgte sie die Leiden ihrer Altersgenossen. Knaben schürften sich die Knie auf, als ob sie keine Schmerzen kannten. Mädchen schnitten sich die Arme, als ob sie nichts als Schmerzen kannten. Knaben prahlten, sie seien unverwüstlich und dass sie sich verletzen könnten, ohne dabei etwas fühlen zu müssen. Mädchen seufzten, sie seien hochsensibel und dass sie sich verletzen müssen, um dabei etwas zu fühlen. Aloysia hatte Glück. Die ominöse Pubertät, wenn Knaben beginnen, sich Gefühle auszutreiben und Mädchen sie sich einzureden, ging spurlos an ihr vorüber. Aloysia wurde im selben Jahre aufgeklärt, indem sie auch entjungfert wurde. So etwas ist äußerst selten und wird immer seltener. Zwischen diesen Ereignissen liegen oftmals viele Jahre. Nicht jeder erlebt mehr beides. Manche werden entjungfert und wissen nie, was sie tun. Manche werden aufgeklärt und tun nie, was sie wissen. Nach der Volksschule schickten ihre Eltern Aloysia auf ein städtisches Gymnasium. Dieses lag vom ländlichen Heim 40 Kilometer entfernt, was jeden Tag 3 Stunden Busfahrt verhieß. Aloysia nahm das bereitwillig auf sich, um nicht ins Internat zu müssen. Auch die Eltern waren froh, die Tochter nachts im Haus zu wissen. Sie hatte liebevolle Eltern. Zum Streit senkten sie die Stimmen und zur Versöhnung ebenso. Aloysia ging gern zur Schule. Sie tat sich beim Lernen leicht und die Lehrer mochten sie. Enge Freunde hatte sie nicht, doch das nahm sie nicht persönlich. Sie wurde schließlich nicht gemieden, sondern einfach nicht bemerkt. Sie war nicht hässlich genug für die Spötter und nicht schön genug für die Neider. Sie war weder dick noch dünn. Ihre Figur schien unentschlossen. Und genauso unentschlossen waren dadurch die Lästermäuler. Über der Frage, womit man sie hänseln solle, gerieten sich diese oft gegenseitig in die Haare. Aloysia war kein Bücherwurm, wie die anderen ohne Freunde. Diese fraßen sich in Papier oder gaben sich Tagträumen hin. Aloysia tat nichts dergleichen. Sie floh nicht in fremde Welten. Ihr gefiel es gut in dieser, wo es derart viel zu sehen gibt. Und sogar noch mehr, wenn man selbst nicht gesehen wird. Manche Lehrer, die es besonders gut mit ihr meinten, rieten ihr, sie solle nicht so schüchtern sein. Aloysia war das sehr peinlich. Schließlich war sie ja nicht schüchtern. Es gab einfach nichts, was sie die anderen fragen wollte. Nichts, was sie ihnen sagen wollte. Aus dem Spagat zwischen Stadt und Land sind schon kuriose Mischwesen gekrochen. Der hoffnungslose Katholik, der wählerische Hurenbock. Bedauerlicherweise saugen die meisten das Schlimmste beider Sphären auf. Keine Zentauren mit tierischer Kraft und menschlichem Sinn, sondern eher Minotauren mit dünner Haut und dicken Schädeln. Aloysia dagegen erhielt von beiden Sphären nur das Beste. Das war freilich nicht ihr Verdienst, sie war eben immer zur rechten Zeit am rechten Ort. Wenn sie abends heimkam, sah sie, wie sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Sie sah nicht, wie tagsüber Fuchs und Hase die Flinte des Jägers entwendet und diesen totgeschossen hatten. Sie sah nicht, wie der Bürgermeister mit hartem Schweif der Jägersfrau sein Beileid ausgesprochen hatte, sah nicht, wie sich die Jägersfrau hierfür die Tränen von den Wangen in ihren trockenen Schoß gewischt hatte. Wenn sie morgens ankam, sah sie, wie sich die Schüler für die Lehre erhoben, wenn diese in die Klasse traten. Sie sah nicht, wie sich nachts die Schüler für die Lehrer niederknieten, wie sie sich erst erheben durften, wenn der Lehrer nicht mehr stand. Sie sah Mädchen die Ohren spitzen, sie sah sie nicht die Schenkel spreizen. Sie sah nicht, mit welchen Säften die Aufseher des Internats den Wissensdurst der Schüler löschten. Sie sah nicht, wie die 3 Maturanten diesen Unterstufler packten, ihn hinaus vom Schulgelände ins benachbarte Laufhaus zerrten, um ihn dort von der billigsten Dirne deflorieren zu lassen. Wahrscheinlich ist es egal, wo man aufwächst. Stadt oder Land, das nimmt sich nichts. Die Städter, die tun, als wüssten sie alles, die Ländler, die tun, als wüssten sie nichts. Die Ländler verbreiten Lügen über andere, die Städter lügen über sich selbst. Manche Laster heißen anders und bezeichnen doch das Gleiche, andere Laster heißen gleich und bezeichnen etwas anderes. Blutschande schimpft man in der Stadt Verkehr mit der Familie, am Land Verkehr mit Farbigen. Hier sündigt man bevorzugt tagsüber, draußen im Licht, in der Stadt dagegen nachts, drinnen im Dunkeln. Als könne das Laster nie an zwei Orten gleichzeitig sein, ebenso wenig wie die Tugend. Sie laufen voreinander fort und einander hinterher, ohne sich je zu erwischen. Aloysia schultert ihren riesigen Rucksack. In den Augen ihrer Eltern flimmert nur die eine Frage: Wird das Kind je wiederkehren? Aloysia wäre gerührt, wäre es nicht dieselbe Frage, die sie sich jeden Morgen stellen, wenn sie den Bus zur Schule nimmt. Es ist sogar derselbe Blick, mit derselben Menge Kummer und derselben Menge Angst. Nicht mehr und auch nicht weniger. Für Aloysia dagegen ist es ganz und gar nicht dasselbe. Sie nimmt nicht nur den Bus nach Graz, sondern auch den Zug nach Wien und das Flugzeug nach Paris. Ihren Eltern scheint das einerlei. Sie machen zwischen Paris und Graz ebenso wenig Unterschied wie zwischen Sodom und Gomorra. Stadt bleibt Stadt. Sie steigt in den Bus. Die Eltern ziehen ab, noch ehe sich die Türen schließen. Aloysia winkt ins Leere. So ist das wohl mit Eltern, die immer übertrieben besorgt sind. Wenn es wirklich einmal ernst wird, haben sie keine Reserven mehr. Dann wirken sie so sorglos, dass es kränkend ist. Macht ja nichts, denkt sich Aloysia. Das war nicht der perfekte Abschied. Dafür wartet in Paris das perfekte Wiedersehen.